PH on Wien. Herzlich willkommen beim Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Heute bin ich in der Volksschule Ortnergasse im 15. Bezirk. Am Mikrofon ist Christian Berger und ich bin zu Gast bei Christian Schreger in der M2. Servus.
Grüß dich.
Kennen tun wir uns ja schon lange.
Ja.
Und du bist in der M2, vielleicht gerne mal Kürzel sind ja so beliebt.
Ja,
was heißt M2?
M2 ist eigentlich übergeblieben von NG 1 und 2, neue Grundschule. Und als Mitformulierer des Schulversuchs der Mehrstufenklassen habe ich natürlich auch gleich am Anfang begonnen und damals hatten wir zwei, eben die M1 und die M2.
Als Mehrstufenklasse.
Als Mehrstufenklasse. Und die M1 hat sich dann nach relativ kurzer Zeit hat sich die Kollegin zurückgezogen und hat gemeint, das ist nichts für sie. Und wir sind halt sozusagen übergeblieben. Und
ist die M2 überblieben?
Die M2 ist überblieben, ja. Wir haben auch eine, wenn man zum Beispiel im Kraftwerk Freudenau ist, da gibt es auch eine Turbine, die heißt M2. Und immer wieder entdeckt man irgendwo etwas, wo M2 draufsteht und da sind wir dann. Also die Kinder freuen sich dann auch immer wieder. Also es macht nichts.
Zwei Menschen könnte man auch sagen.
Auch das
die
ist
wohnen
schön,
da in der Klasse.
Auch ganz wichtig in dem Zusammenhang und besonders wichtig, dass die Kollegin Gülçin mehrsprachig ist, sowohl als Muttersprachenlehrerin eingesetzt gewesen, als auch als Klassenlehrerin und ist für mich eigentlich in dem Rahmen, in dem ich probiert habe, die Mehrstufenklassen zu machen, nämlich in Richtung Sprachförderung, die Idealbesetzung.
Also vielleicht zu deiner Person, du bist Volksschullehrer heute, schon seit 30 Jahren.
Über
30 Jahren.
Seit Mitte der 80er.
Also es gibt schon ein bisschen Erfahrung hier aus dem Volksschullehrerberuf, zusammen mit einer kurdischen
Kollegin,
muttersprachlichen Lehrerin, die Gülçin spricht Kurdisch und Türkisch.
Ja.
Und du bist nach wie vor einer der Volksschullehrer, die ich kenne, die mit Lachen in die Schule gehen und auch wieder mit Lachen aus der Schule rauskommen. Manchmal ist das Lachen ein bisschen verzweifelter, aber sozusagen Freude, wenn du mit den Kindern allein nichts zu tun hast, hast du immer noch in deinem Beruf, oder?
Wenn es nur um die Kinder ginge, dann absolut. Das wird einfach nicht langweilig. Das ist ja das Großartige dran, dass es ununterbrochen irgendwelche neuen Abwechslungen gibt und Variationen auftauchen, an die man nie gedacht hätte. Obwohl man denkt ja, der Beruf wäre überschaubar. Aber nachdem ich so angelegt habe, dass wir sehr, sehr stark projektorientiert arbeiten, können wir uns auch immer wieder aussuchen, in welchen Bereichen wir was wie durchmachen. Und das heißt, man kann, was weiß ich, eine Mathematik oder einen Deutschunterricht anhand von Waldbesuchen genauso absolvieren wie anhand von irgendwelchen technischen Dingen, die vielleicht interessant sind oder historischen oder Tieren oder was auch wie, welche Themen da auch immer interessant sind.
Bei der Vielfalt, die du da mit dir trägst und in deiner Arbeit hast, ist es ja schwierig zu sagen, wo fangen wir denn an?
Da muss man doch,
vielleicht fangen wir mal an damit, dass man sagt, okay, wir sind da in einem Volksschulhaus, wo ich glaube 8 oder 10 Klassen im Haus sind, wovon ihr zwei Räume bespielt mit eurer Klasse.
Das ist Folge des damaligen Schulversuchs, wo wir ausverhandelt haben, dass eben eine Mehrstufenklasse einen Zusatzraum braucht.
Und den habt ihr, oder haben mehr Leute?
Es haben mehrere Klassen hier Zusatzräume. Als die Schule damals renoviert worden ist, wir hatten eine Generalrenovierung und die Kinderzahlen immer geringer geworden sind die Räume aufgeteilt worden, sodass Zusatzräume und Garderoben entstanden sind. Im Wesentlichen ist es so, dass jede Klasse mit einer Nebenklasse einen Zusatzraum gekriegt hat, einen zweilichtigen, also gar nicht so klein. Und ja, also haben eigentlich alle Klassen in der Schule einen Zusatzraum.
Also das ist jetzt nicht die Besonderheit, die Mehrstufenklasse ist aber die einzige an der Schule. Ja. Es gibt in Wien eine ganze Reihe von Mehrstufenklassen. Aber da im Haus ist jetzt sozusagen nur die M2
im Haus sind nur wie immer geblieben, ja.
Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Lehrer zu werden? Oder wie ist da dein...
Das ist ja eine ganz prosaische Geschichte. Ich habe mir einfach überlegt, wie komme ich am allerschnellsten an Geld, weil meine Freundin schwanger war.
Okay.
Und damals in den 80er Jahren war es jetzt so, dass die... schnellste Ausbildung, die Volksschullehrerausbildung mit nur 2 Jahren noch war. Man dachte, ja, Kinder mag ich eigentlich eh, oder ich habe nichts gegen Kinder, mache ich, das kriege ich schon hin. Und ja, das war's am Anfang. Bist
picken geblieben.
Und picken geblieben bin ich dann erst wirklich, also am Anfang war es halt notwendig, das, aber ich konnte nicht wirklich was anfangen. Es hat mich eher befremdet, dieses Lehrer-Dasein. Picken geblieben bin ich dann Anfang der 90er Jahre in meiner ersten richtigen Klasse, die über 80% ausländische Kinder hatte, von denen die Hälfte zum Teil Flüchtlinge aus dem damaligen Jugoslawienkrieg waren. Und es immer nur Kassen hat, ja, kannst tun, was du willst, das bringt eh nichts, die lernen nichts und die tun nichts. Die immer doch, kannst tun, was du willst, ja, nicht schlecht, das tue ich gleich einmal. Und ich habe dann sehr schnell gesehen, wie spannend das war, wenn man die Sprache einmal ein bisschen nach hinten rückt, mit Theater, mit Musik und so weiter, mit den Kindern zu arbeiten. Und da hat sich ganz schnell gezeigt, dass die Kinder nämlich gar nicht nichts können, sondern eigentlich sehr viel gekonnt haben. Und im Zuge dessen haben wir dann auch ab der 2. Klasse eine Zeitschrift, die haben wir Plapperkiste genannt, eine Wie es ist Zeitung gemacht, in 3 Sprachen, damals Türkisch, PKS und Deutsch. Und dann sind es aber mehr geworden, weil Polnisch dazugekommen ist und. Und das hat sich alles als ganz wunderbare Sache erwiesen, um Spracherwerb auf eine vernünftige Art zu betreiben. Und das war der Moment, wo ich picken blind bin, weil ich mir gedacht habe, schöner kann es nicht werden.
Das hat die persönlich interessiert, diese absolut, Mehrsprachigkeit,
ja. diese Kulturen, die da dahinter stehen, dieses Ganze, die eben in diesen Schulbüchern überhaupt nirgends abgebildet sind. Und das war für mich wirklich faszinierend.
Was interessiert dich da an diesen Kulturen?
Naja, das eine war, jede Kultur bringt zum Beispiel ihre eigene Musik daher. Und ich bin halt Musiker von Anfang an, also hat mich das schon mal nie abgeschreckt, sondern war immer eigentlich ein Zugang für mich. Dann gibt es die Küche, also haben wir sehr früh gekocht in den Klassen. Dann war es zum Glück auch so, dass manche von den Eltern am damaligen Meiselmarkt, als er noch nicht unterirdisch war, irgendwelche Standeln gehabt haben, wo man halt echte Paprika und echte Tomaten kaufen gegangen sind.
Ja. Bist du aus Wien?
Ich bin nicht aus Wien. Ich bin gebürtig in Oberösterreich, aber dacht in Salzburg aufgewachsen.
In Wien gibt es Paradeiser. Ist du verwendest wichtig. Tomaten. Ja. Das fängt in Oberösterreich an.
Und ja, was noch? Ich meine, die Kulturen, es war dann spannend auch mit den ersten Muttersprachenlehrern, die zum Teil hochgebildete Menschen waren, die mir zum Beispiel die Brücke über die Trina vorgeschlagen haben, um mich ein bisschen zu orientieren, was da in Jugoslawien eigentlich los ist. Für mich war Jugoslawien immer ja, das Land, wo wir im Sommer auf Urlaub gefahren sind. Und dann waren wir dort und am Meer und da kämpfen sie jetzt. Was ist da jetzt los? Also es war ganz eigenartig. Und daraus hat sich sehr viel an Dialog auch entwickelt mit den Kindern, die halt einfach erzählt haben, wie ihre Wirklichkeit war. Oder mir nach einem Wochenende, wo sie kämpfen gefahren sind, eine ganze Schachtel voller leerer Batonenhülsen mitgebracht haben. Oder
also die
so.
Kinder sind kämpfen
gefahren. Sie sind oft am Wochenende runtergefahren und dann haben sie gekämpft mit den Eltern. Also solche Sachen habe ich erlebt. Oder sie haben einen 100 Milliarden Dinerschein mitgebracht und gesagt, den Salat muss man entweder selber anbauen oder ganz in der Früh kaufen, weil Mittag kann man es sich nicht mehr leisten. Und wir haben dann zum Teil diese ganzen Geldscheine einfach aufpickt am Gang und haben geschaut, wie es fladert, weil es eh nichts wert war. Aber das Symbol war ein starkes. Es war ein ganz stark befruchtendes Dialog, ein befruchtender Dialog zwischen den Kindern und mir und zwischen den Fragen, wie tut ihr das oder wie macht ihr das? Und der Gegenüberstellung, wie ist es mir vertraut oder bekannt?
Bedeutet aber für mich jetzt, dass ich mir denke, okay, du musst einmal selber Interesse haben an den anderen Kulturen, wie du das sagst, weil sonst kommst du gar nicht drauf, irgendwie Fragen zu stellen.
Ja.
Oder?
Ja.
Also es ist eine Eigenart, dass du selber Neugierde hast, dass du Freude an Musik machen hast und dich daher die Musik interessiert aus den anderen Kulturen. Du hast auch Freude am Kochen, oder?
Durchaus, ja.
Und daher ein Interesse dran. Nein, aber ich denke mir immer, was ist das, was das Handwerkszeug, was Leute brauchen?
Ja. Also ich denke, die Neugierde ist das Allerwichtigste. Und die hat bei mir eigentlich nie aufgehört. Ja? Und da gibt es auch ununterbrochen neue Dinge, die man entdecken kann, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Und wenn man mit so einem leichten, drüber fliegenden Blick zufrieden ist, und dann wird man nicht viel entdecken können. Also es hat auch schon damit zu tun.
Mit dem, dass du den Sachen ein bisschen auf den Grund gehen willst. Also deine Neugierde ist nicht oberflächlich, sondern wenn, dann willst du es schon genauer wissen.
Wenn mich was wirklich interessiert, dann will ich es schon sehr genau wissen. Ne? Und darin sehe ich aber ganz viele Parallelen einfach zu den Kindern. Weil da ist ja meistens so, dass nicht das entzückende Pony und das Büdel davon, das war es einmal, sondern da kommen dann ganz viele Fragen, was frisst es oder warum hat das solche Hufe und die Kuh wieder andere und. Also es führt eigentlich das eine zum anderen und das geht unendlich weiter.
Das heißt, die Kinder kommen eigentlich laufend mit Fragen daher.
Wenn man das zulässt, dann tun sie das. Und es ist die große Kunst, das einfach möglich zu machen und es nicht als einen Druck erscheinen zu lassen, sondern einfach nur das Angebot im Raum stehen zu haben. Und man muss natürlich, wenn die Fragen kommen, auch versuchen, vernünftige Antworten darauf zu geben. Oder eine Anleitung, wie findest du jetzt selber was aus, wie weit kommst du damit, können wir wen fragen, der es vielleicht wirklich genau weiß, oder wie ist das, da versuchen sie mich dann schon manchmal auch ziemlich zu maträtieren und
Was der Herr Lehrer ist eh.
Wo man nicht wo erwischen, dass er sich nicht auskennt. Und ich habe aber kein Problem damit, mich nicht auszukennen. Das bringt sie dann wieder zurück in die Realität.
Aber dann habt ihr miteinander das Problem, jemanden zu suchen, der sich auskennt, wenn man das doch ja wissen will.
Nicht? Und zum Beispiel, ja. Aber ein großes Problem ist es nicht, weil es gibt ja viele Menschen, wo man sich überlegen kann. Ich erinnere mich, mit der Plapperkiste sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, eigentlich, wenn die Kinder schon so viel schreiben, es gibt ja Schriftsteller. Die kennt man ja anschreiben und fragen, ob sie nicht auch was schreiben wollen für die Zeitung. Und sehr lustig war, wir haben eine ganze Reihe und versucht dann die Adressen herauszukriegen und haben die einfach angeschrieben. Und die Lotte Ingrisch hat sofort einen Zettel zurückgeschickt, eine kleine Geschichte über den Tod.
Okay.
Und das war gar kein Problem von allen anderen. Ich weiß nicht, wir haben sogar den Handke angeschrieben oder so. Hat es keine Reaktion gegeben. Aber die Lotte Engrisch, das war sehr erstaunlich. Und so ist in irgendeinem Sommerband ein kleiner Beitrag von der Lotte Engrisch drin.
Okay, das heißt, erstes die Neugier erhalten und dieser Kunst, die du da angesprochen hast, dem würde ich gerne ein bisschen auf die Spur kommen. Was macht diese Kunst aus? Was muss man dafür sozusagen kennen, dass man...
Ja, ich denke immer, das Allerwichtigste ist, das nicht zu tun, was Schule heute vorgibt, eigentlich zu sein, nämlich eine riesige Antwort auf alle Fragen. Also wenn man mit dem Bewusstsein agiert, dass man alles beantworten kann, dann kommt man wahrscheinlich im Geheimen schnell drauf, dass das gar nicht gehen kann, und dann kann man nur diese Position behalten, indem man genau bestimmt, welche Fragen zulässig sind und welche nicht. Weil nur so können diese Antworten dann auch einen Wert haben. Und das aber nur in einem System, das man sich selber zurechtbastelt. Wenn man das nicht macht und von Haus aus sich darauf verständigen kann, dass man erstens nicht alles weiß und zweitens das Wichtige bleibt, Fragen zu stellen, weil jede Antwort wirft irgendwo eine neue Frage hinter sich wieder auf, dann hat man eine Art von Atmosphäre, in der sowas gedeihen kann, dass eine Fragenkultur entstehen kann.
Muss man den Kindern lernen, Fragen zu stellen, oder?
Würde ich strikt verneinen, aber man kann an der Form arbeiten. Ne?
An der Form?
An der Form der Fragestellung. Mhm. Denn da gehört es meiner Meinung nach, und das sind ja Kulturtechniken, durchaus dazu, Hinweise zu geben, wie finde ich was wo, sei das jetzt im Netz, sei das jetzt in Büchern, sei das jetzt in Museen, in Büchereien, was auch immer. Also du musst einmal einen Hinweis geben können, wie ist eine Fragestellung am sinnvollsten zu machen, dass auch wirklich was rauskommt dabei.
Also bevor man noch sucht, muss man an der Fragestellung arbeiten und ein bisschen nachdenken, ob das ist, was man eigentlich wirklich wissen will.
Beziehungsweise einfach mal drüber reden mit anderen, weil dann stellt sich oft eine Frage als sehr komplex heraus, und dann kann man wieder unterteilen, geht es jetzt in die Richtung oder in die Richtung, und und so konkretisiert man es dann, und damit lassen sich dann Anhaltspunkte finden, wie man weitermacht.
Und dann ist dein Job sozusagen, den Kindern dabei behilflich zu sein, dass sie, wenn sie es lang genug interessiert, auf die Fragen auch die entsprechenden Antworten finden.
Mein Job ist eine Art eher im Hintergrund stehende Begleitung und Hilfestellung anzubieten.
Ja, ich habe das ja als Hilfestellung gemacht.
Ja, ne? Schon, ja. Und natürlich ist es so, was ich überhaupt nicht mag, sind dieses gespielte, ich weiß es nicht, du musst selber drauf kommen und so. Natürlich, das Wissens, dass ich viel weiß. Ja? Und darum fragen sie mich auch viel.
Und, das sagst du dann schon
auch,
oder? Und
natürlich sage ich ihnen auch Sachen, aber es gibt vieles, wo...
Wo es mehr Antworten
gibt. Ja, oder wo es einfach ganz banale Situationen kommen mit irgendeinem Zettel. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Und sage, was steht denn da? Schreibt die Wörter sowieso hin. Aha. Na, brauche ich nichts mehr sagen, oder? Du hast die Antwort selber geben. Also, das sind zum Teil so einfache Dinge wie dauernd hinweisen. Ja, da hinten haben wir, weiß ich nicht, 100 DVDs über das. Wenn dich das interessiert, dann schau, dass du fertig wirst, dort hineinschauen kannst. Vielleicht findest du genau das, was du suchst, und so weiter.
Also sinnerfassend lesen hast du das dann, oder?
Im Endeffekt ja. Im Endeffekt ja.
Was nicht so leicht ist.
Das ist gar nicht leicht, ja.
Weil man denkt, der Sinn, den man erfasst, ist ja oft sehr individuell. Und dann ist das, was man individuell als Sinn versteht, vielleicht gar nicht befriedigend,
die richtige Antwort. Oder? Aber der Punkt ist, wenn es dann eine Gesprächskultur gibt, wo man das auch nennen kann, das war jetzt nicht das, was ich haben wollte oder wissen wollte, ja, dann und jemand hört zu und nicht nur ein jemand, sondern viele jemande, dann ist die Chance, dass da irgendwo ein Hinweis kommt, wo was anders sein könnte oder wo man noch schauen könnte, natürlich ungleich größer, als wenn du das mit dir selber ausmachen musst oder es eben nur eine Antwort gibt.
Also ich merke mir, man muss schauen, dass die Kids neugierig bleiben.
Richtig, ja.
Man muss aufmerksam schauen, was sie eigentlich wirklich wollen und ihnen dabei helfen, diese Fragen zu verfeinern oder zu präzisieren.
Genau, so tätig sein, ja.
Und
man muss sie immer wieder überraschen.
Okay.
Mit überraschenden Details oder irgendwelchen unnützen Wissen, das manchmal halt einfach nur lustig klingt. Aber ja, es bringt sicher nichts zu wissen. Jetzt fällt mir kein wirklich konkretes Beispiel ein. Aber ich habe zum Beispiel hier ein Buch mit lauter unnützen Wissen drinnen.
Unnützes Wissen fasziniert die Kinder.
Fasziniert sie, ja. Frage, wie viel Quadratmeter haben alle, Fußabstreifer des 16. Bezirks?
Ja.
Oder irgendwelche Blödheiten. Oder wie viele Zentimeter an Samt wurde für das Hochzeitskleid von Sissi verwendet? Ganz egal, was es ist. Ja. Und so, oder
ist
die Erdbeere ist ja in Wirklichkeit keine Beere. Und, oder der Kürbis gehört in die Familie und so weiter und so fort. Also da ist ganz viel.
Ja, gestern habe ich Rosinen gegessen und dann war die Frage, sind das eigentlich Beeren?
Die Weintrauben?
Ja.
Ich denke schon.
Naja, das hängt jetzt so als Frage seit gestern bei mir herum. Bin noch nicht dazugekommen und Biologe bin ich auch keiner.
Ja, müssen wir noch schauen.
Weil das schaut ja aus wie eine Beere auch. Nicht?
Ja.
Also könnte das ja auch nicht sein, weiß ich nicht. Und
ja,
jetzt eben. Ist das so,
definiert
was
das,
auftaucht?
Ja, ja, genau. Das sind genau solche Dinge, die einfach auftauchen und da sind. Und dann muss man halt schauen, wie kann man es jetzt wirklich lösen? Was ist es jetzt?
Und schaffst du da irgendwie Rahmenbedingungen, damit solche Fragen auftauchen oder provozierst du
sie dahingehend? Ich glaube, das Wichtigste ist, denen gar nicht aus dem Weg zu gehen.
Den Fragen,
genau. Und die stellen sich meistens ganz schlagartig und sehr häufig von selbst. Wir machen zum Beispiel immer in der Früh auch, haben wir unseren Morgenkreis und die Kinder können Sachen mitbringen. Und herzagen. Sie müssen halt kurz sagen, was ist das, was kann es, was und so weiter. Und da entstehen schon einmal die ganz viele Fragen. Und wenn, ich meine, das sind oft ganz banale Sachen, wie irgendwelche Stifte mit einem Licht drinnen und sonst irgendwas. Aber oder jetzt, wo wir uns ein bisschen mit Design auseinandergesetzt haben, also habe ich einiges an Käfern mitgebracht die ich halt in Schaukästen habe, damit sie sich mal anschauen, wie die Lösung für das Problem, ich bin eine Heuschrecke, in ganz verschiedenen Varianten und Weltgegenden ausschauen kann. Ja, man erkennt immer nur, eigentlich müssen die verwandt sein, aber sie schauen völlig anders aus. Und warum? Was kann man daraus schließen? Ja? Also all diese Dinge, das sind oft so Kleinigkeiten, die führen dann in ganz wilde Versuche, die man starten kann, Besuche, die man wo machen kann und eigentlich auf Ideen. Ja.
Die Grundlage ist sozusagen die Frage, ist wichtig, überhaupt einmal zu definieren und in der Klassenkultur das so zu verankern, dass die Kinder einfach das Gefühl haben, es ist gewünscht, dass ich Fragen stelle und es ist jetzt nicht, ich soll nicht still sein, sondern ich soll Fragen stellen und einen Rahmen schaffen, wie man und wo man, wann man die Fragen stellen kann oder so irgendwie. Ist das auch,
gehört das da auch dazu? Natürlich ist das wichtig. Ja. Und eben, grundsätzlich kann jeder immer alles fragen, aber es ist auch. Weil du zuerst auch die Frage gestellt hast, wie wie geht man mit diesen Fragen um? Es gibt natürlich Fragen, die wahrscheinlich nur ich beantworten kann. Also wenn Sie die Kinder sehr oft da in unseren Tagebüchern, die jetzt da, gestern hat Anne erkannt, da stehen ja 10 Ordner und da sind ja eigentlich in jedem 10 drin, das sind ja 100 Mappen, das müssen ja 10 Jahre sein. Und so ist es auch. Und dann schauen Sie dann nach und finden irgendwelche Geschichten. Und natürlich muss ich das beantworten, weil ich der Einzige bin, der noch da war.
Das Geschichtswissen hat.
So zur Zeit und was dazu sagen kann. Ja. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich merke, das schätzen sie auch sehr. Und da nehme ich auch nichts vorweg, sondern das ist halt was, was wirklich nur ich gefragt werden kann. Und diese Kultur und dieses Wissen, dass eine Frage jetzt nicht auf Dummheit hinweist, sondern im Gegenteil eher auf Intelligenz, das ist glaube ich, hier. Es ist wirklich vorhanden bei Ihnen. Und genauso hat sich hier auch entwickelt, dass einfach keiner sich schämt für seine Muttersprache. Das war nicht immer so. Und wir erleben sehr oft, wenn Kinder aus anderen Klassen da sind, dass es oft schwierig ist, die überhaupt hinzuführen, dass sie eine andere Sprache können, obwohl das an der gesamten Schule eine Geschichte hat, dass wir das sehr fördern. Aber mit einer Selbstverständlichkeit haben wir es erst im Laufe der Jahre zustande gekriegt, dass hier damit umgegangen wird.
Ja. Das, was ja für mich jetzt die spannende Geschichte daran ist, ist okay, was kann ich als Lehrerin eigentlich machen, um so eine Kultur zu fördern? Was darf ich nicht machen oder soll ich nicht machen und was soll ich aber machen, damit die Kinder genau diese Fragestellungen daherbringen und dass es eben so eine Fragekultur in der Klasse gibt. Also, hast du da für dich was gefunden? Weil ich denke, ja, wenn es da wichtig ist, wirst du da auch entsprechend agieren.
Ein Punkt, auf den ich sicher gekommen, also auf den ich gekommen bin, ist einfach die Zeit. Das ist so ein wichtiger Faktor. Ich würde es fast vergleichen bildlich mit einem Teich, wo du mal einen Stein hineinwirfst. Ja? Wenn sich die Wellen bilden, die gehen irgendwo nach außen und da passiert einmal nicht viel. Aber irgendwann kommt eine zurück. Und die Zeit musst du aufbringen und die Zeit musst du haben und zur Verfügung stellen, damit überhaupt was passieren kann. Ich halte ganz wenig von diesem sogenannten Impuls, die da zack und jetzt machen wir und zack und jetzt kommt das und zack das nächste.
Das ja, der ist Impuls nicht, ist schon auch wichtig.
Es ist nicht, wenn...
Der Stein ist ja wichtig, dass du reinhaust.
Richtig, aber die Hoffnung, dass das innerhalb von Sekundenbruchteilen sofort eine Frucht trägt,
die Ungeduld
ist einfach ein Unsinn. Ja? Man muss viele Steine wahrscheinlich werfen, ja. Und dann wird langsam, aber hör einmal und so weiter. Wir haben das im letzten Jahr bei dem Heimatprojekt ziemlich ausgespielt. Da war einfach, das war das erste Projekt, wo ich kein Handout gemacht habe dafür, wo es ja auch keinen Test oder irgendwas dazu gegeben hat, sondern wo nur das Sein wichtig war. Und wo die Kinder oft, wir hatten Leute eingeladen, die erzählt haben über ihre eigene Jugend, zum Beispiel die Alma Sadic war da und hat erzählt, wie sie damals bei uns an der Schule war und sich dann endlich nach ihrer Flucht aufgehoben und willkommen gefühlt hat. Und hat den Kindern irgendwie erzählt, sie hat dann beschlossen, sie wird Rechtsanwältin, weil sie will nicht, dass es anderen so geht, wie es ihr gegangen ist und sich nicht ausgekannt hat. Und sie hat das auch durchgezogen und gemacht und getan. Und das war gerade bei uns mit einer, ja, wo ein Drittel der Klasse damals syrische Flüchtlinge waren, ein ganz wichtiger Input und eine Perspektive für die Kinder. Und dann ist halt dieses Gespräch vorbei und sie geht wieder und weiß nicht, eine Woche später kommt jemand und stellt eine Frage dazu. Aber sie hat doch gesagt, das, was war denn da genau? Und genau das ist das, was ich meine. Es muss die Laufzeit haben. Das muss so lange sickern dürfen, bis es sich formuliert oder bis es herauskommt. Und wenn man diese Geduld aufbringt, ja, dann denke ich mir dann, kommt auch was zurück und kommt auch was heraus. Man verhindert nichts. Man verhindert eher mit der Geschwindigkeit da etwas.
Das ist interessant, weil es war einer der ersten Filme, die ich gemacht habe, damals mit dem Josef Reichmeier. Der hat geheißen, nehmt euch Zeit und nicht die Lust am Lernen. Wo das genau auf das kommt, wie er dann fertig war, geschnitten war, und damals noch analog aneinander gehängt und so weiter, haben wir ihn zum Abnahme ins Ministerium gebracht und dann hat er gesagt, na, der ist leider 35 Minuten, wir können nur 32 Minuten maximal den Film lassen. Habe ich gesagt, ich habe den Titel gesehen, das ist ein Film, wo man zuschauen soll, um etwas zu lernen. Und die Zeit haben so, also Beobachtungsgeschichten, weil man einfach vom Zuschauen schon viel lernt, glaube ich.
Ja. Und das ist zum Beispiel auch in der Mehrstufenklasse für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass die Kinder in wechselnden Rollen da sind. Wenn da neue dazukommen, und da ist es jetzt einmal gar nicht so wichtig, ob das Kleine sind, weil sie regulär dazukommen, ob das Seiteneinsteiger sind, die schon älter sind. Aber jeder kann sich einmal in die Position des Beobachters begeben. Ja? Du bist nicht permanent unter dem Druck, du musst jetzt machen und du musst dich vergleichen mit jemand, der scheinbar gleich ist. Ja? Sondern du hast einfach alle Zeit der Welt, du kannst zuschauen und irgendwann gibt es vielleicht einen Punkt, wo du mitmachen willst. Ja? Und da bist du immer noch in einer Art geschützten Rahmen und irgendwann gibt es vielleicht den Moment, wo du aus dem heraustrittst und dann halt wirklich was Besonderes probierst. Aber das hat alles einen Wert und eine wertschätzende Beobachtung durch die anderen und eine Begleitung auch durch die anderen Kinder. Und das ist ganz wichtig für irgendwelche Resultate und eben Fragenstellungen. Das gehört alles dazu. Das ist
Klima. Ja, das versuche ich irgendwie zu ergründen, ja. Welche Haltung muss ich als Lehrer haben, um Lernprozesse überhaupt zu ermöglichen und nicht zu verhindern und nicht abzubremsen, weil ich vielleicht durch meine Verhalten, und da schauen die Kinder ja viel ab, richtig, wie ich mich verhalte, ja. Dann vielleicht irgendwie eben so Sachen wie Frage stellen gar nicht Kultur wird, ja. Oder wie suche ich nach Antworten, welche Wege, wie oft überprüfe ich das, was ich da jetzt höre. Wenn der Lehrer Christian etwas sagt, ist das jetzt sakrosankt, weil Gott gesprochen hat, oder ist es zu der Kultur, dass man dann die Sachen hinterfragt und überprüft?
Ich denke, das gehört unbedingt dazu und man kann sich einfach irren. Ich meine, was ist daran schädlich? Das ist genau die Sache, die in vielen Lehrergehirnen, glaube ich, noch überhaupt nicht angekommen ist, dass einer keiner glaubt, dass sie fehlerfrei sind und dass sie immer nur golden sprechen.
Na gut, wenn man davon abgeht, aber was kann ich machen, um zum Beispiel eben so ein reflexives Verhalten zu unterstützen, zu fördern, zu zeigen. Das heißt, selber immer wieder, weil du sagst, okay, ihr macht ja sehr viele Projekte, ja. Das ist dann in den Shownotes von dem Gespräch, da kann man das auch nachlesen, weil du dokumentierst ja auch sehr viel, ja. Und sich da anschauen. Aber was von den Sachen, oder was machst du da sozusagen? Machst du was reflektiert dafür oder ist es einfach nur, dass du selber angewöhnt hast, so umzugehen in den Projekten?
Es muss in all diesen Projekten muss es immer den Raum geben, wo etwas, oder sagen wir so, diese Projekte sind nicht von Anfang an festgelegt, sondern sie geben vor allen Dingen einmal eine Richtung vor. Man schaut sich einmal das und das genauer an. Und dann entsteht unterwegs, dadurch, dass eben dieser Raum da ist, man kann in die Richtung gehen, man kann da ein bisschen mehr nachforschen, dann ergibt sich erst so richtig das, was es ist im Endeffekt. Erst am Schluss, es ist sehr schwierig, solche Dinge zu schreiben, wie diese Projektbeschreibungen, weil ich nur fantasieren kann, was ich mir dazu denken könnte. Ich müsste jetzt eigentlich am Schluss schreiben, aber dann kann ich keine Einreichung mehr machen. Und die sind wichtig, damit man sowas finanzieren kann. Und ja.
Aber die Beschreibung sozusagen, du startest, was ich jetzt daraus höre, startest, so Projekte ergeben sich ja aus dem Schulalltag.
Die ergeben sich aus dem Alltag und wenn man sieht,
ist das das. Das sind die Fragestellungen
genau. Jetzt.
Und das Projekt, wo du jetzt gerade einen Zettel mal am Tisch gelegt hast, vorhin hast, Decoding Nature, das heißt, du beschreibst da jetzt irgendwie, worum es gehen könnte, um in der Natur die Natur zu zerlegen, oder wie?
Wir haben vor Jahren angefangen mit ganz regelmäßigen Besuchen im Wald, und zwar wirklich ohne Rücksicht auf Wetter. Damals ist es vor allen Dingen um die Jahreszeiten gegangen, um wie verändert sich was und was ist jetzt wirklich. Im Schulbuch steht ab dann und dann ist Winter und dann stehst du heute am 22. Dezember in einem schönen, moosig grünen Wald, wo kein Schnee liegt, es relativ warm ist, dass du sogar die Jacken ausziehen kannst und ja, so schaut es halt dann aus. Aber im April kann da passieren, dass es einen Eisregen gibt. Also das sind so alle Dinge, wo ich mir denke, die Wirklichkeit muss einer in das Ganze. Und damals haben wir angefangen, wir gehen dorthin und haben entdeckt, dass ein Großteil der Kinder nicht gehen konnte. Und zu untergehen verstehe ich die Fortbewegung auf einem unebenen Terrain. Das heißt, die ersten Male, als wir unterwegs waren, sind die links und rechts geflogen, immer was, weil irgendwo eine Wurzel war und sowas. Und dann haben wir gesagt, das muss ja was mit den Menschen machen. Also wenn du als Kind aufgewachsen, wie ich noch bin, sehr viel auch im Freien unterwegs, in der Natur unterwegs, dann hatte ich eine ganz andere Koordination. Wenn ich als Kind nur mehr auf einem asphaltierten Gehsteig gehen kann, ohne dass es mir aufliegt, dann stimmt ja irgendwas nicht. Weil da kann ja im Hirn auch irgendwas nicht entwickelt sein, wenn es so schwierig ist, auf einen unebenen Grund zu gehen. Und von da an haben wir gesagt, wir machen das einfach beinhart durch, jedes Mal. Und wenn es kalt ist, ist es halt kalt. Dann muss man halt was anziehen. Das gibt es ja bei uns heutzutage, zum Glück. Und das machen wir jetzt seit Jahren und das hat sich für die Kinder als die lieben es.
Es ist also ein Ritual, sozusagen in den Wald zu gehen.
Ja, wir haben verschiedenste Sachen durch. Wir sind zum Beispiel eben in diesem Projekt vor 5 Jahren war das, glaube ich, immer an die gleiche Stelle gegangen. Da haben wir uns das immer wieder angeschaut und beobachtet, was hat sich jetzt geändert und so weiter. Wir haben dann in Folge immer wieder andere Wälder aufgesucht und im Wesentlichen ist der Wald so eine Art Ruhepol geworden, wo man zwar ein paar Sachen betrachten kann, aber dann können alle tun, wie sie wollen und was sie wollen und können spielen. Es gibt schon Regeln dafür und die sind mir immer ganz wichtig. Also Sichtweite ist wichtig. Die können nicht einfach anfangen, einen Baum zu fällen oder sonst irgendwas oder ein Feuer zu machen. Natürlich nicht. Also ich meine, das sind wieder Befürchtungen, die mir gar nicht kommen würden, aber ich höre so manche Lehrerstimme in mir hallen, die sofort diesen Verdacht hätte und dann furchtbare Verletzungen und das und das.
Ja, aber ja. Es kommen, werden vielleicht einmal Kinder kommen und sagen, hey, können wir nicht ein Lagerfeuer machen?
Dann werden wir schauen, wie wir es machen können, wenn wir das machen
und wollen. Und ob es machen können.
Und ob es geht,
ja. Genau. Und damit lernt man die Rahmenbedingungen damit kennen. Damit
kann man die, genau.
Aber und die Besuche im Wald sind
die sind
ein Ritual eigentlich
schon. Eigentlich schon, ja.
Weil ich höre jetzt sehr viel Rituale, weil du Regeln sagst, die du aufbaust. Ja. Du hast viele Projekte, bei denen du immer wieder zurückgreifst. Du hast vorhin angesprochen, das digitale Tagebuch, eben, ja. Wo du ja jeden Tag die Kinder ein es Foto, gibt jeden eine Tag Geschichte machen.
Irgendeine Geschichte, manchmal auch mehr.
Ja. Genau. Und deswegen haben wir jetzt gedacht, was haben Rituale für Bedeutung? Wie wichtig sind sie? Ja. Und wo ist dann die Gefahr, dass man nicht dogmatisch wird?
Ja. Der Gefahr kann man entgehen, indem man immer wieder überprüfen lässt durch die Kinder, ob das nur einen Sinn hat und ob das nur einen Wert hat. Ja? Also ich denke mir, es ist vieles, was wir gemacht haben, hier schon verschwunden und dann irgendwann wieder aufgetaucht, weil es irgendwer wieder entdeckt hat. Aber Dinge wie eben das Tagebuch, die sind so, das ist so niederschwellig, dass es wirklich keinen großen Aufwand mehr darstellt. Und es bringt aber andererseits viel. Man erzählt die Geschichte vor, weiter, ist Teil einer riesigen Geschichte. Wir sind bei über 3000 Geschichten, die es jetzt schon gibt.
Also es und, nur kurz zum Verständnis, es ist täglich wird
eine ganz kleine,
ein Blitzlicht festgehalten aus dem Alltag,
genau.
Das der Klasse, wo ein Foto, ein paar Sätze geschrieben und aufgenommen werden.
Und das Ganze reicht audiomäßig. Es gibt mal als Ausdruck, sozusagen als Belegexemplar für den oder die Autoren. Und eines wandert da in die Mappen, die als Lesestoff dastehen, und die Internetausgabe wird dann mit Ton versehen und das kann man sich anhorchen. Teilweise haben wir sogar schon mal manchmal kleine Videos drinnen gehabt, aber das wird dann schon wieder zu aufwendig eigentlich.
Aber um bei der Ritualisierung, okay. Weil das ist ja was ritualisiert ist eigentlich in der Klasse, dass sowas gemacht wird.
Ja.
Das heißt, das Ritual kommt daraus, dass grundsätzlich überprüft wird, ob es den Kindern noch interessiert, weil du oder gibst du, sagst du ihnen, du musst jetzt da machen.
Manchmal kommen die Kinder her und sagen, das wäre eine Geschichte mit irgendetwas. Ja. Oder was häufig ist, ist, dass ich irgendwann auf die Uhr schaue und sage, heute haben wir noch überhaupt keine Geschichte, was ist da? Und dann kommen eigentlich gleich einmal 4, 5 Vorschläge.
Und das wollen die Kinder auch machen?
Das machen sie sehr gern. Ja.
Also es ist nicht das Problem, dass du jemandem sagen musst,
es ist oft eher Franz das Problem, morgen, dass ich sage, du pass auf, deines machen wir jetzt lieber nächste Woche, weil da geht es jetzt nicht um etwas, was gerade heute stattgefunden hat, sondern es kann irgendwas sein, das ist ein besonders tolles Federpenal oder das ist das und das. Passt da das? Okay. Also das gibt es auch so. Und das ist sehr häufig eigentlich.
Und damit lernen sie ja schon mal, was Nachrichten sind, sage ich jetzt irgendwie.
Zum Beispiel.
Zu verstehen, was Nachrichten sein sollten.
Ja. Heute hatten wir zum Beispiel eine ganz lustige Geschichte. Wir waren im letzten Jahr in der Theaterache beim Jakob, dem dortigen Regisseur. Und der hat uns im Rahmen eben dieses Heimatprojekts auch erzählt, wie das bei ihm gewesen ist. Seine Eltern haben die Charta 77 unterschrieben und wurden daraufhin eingeladen, die Tschechei zu verlassen. Und dann standen sie als Theaterleute, die Tschechisch konnten, in Österreich und haben kein tschechisches Theater mehr machen können, konnten aber nicht Deutsch. Und haben dann das Theater ohne Worte entwickelt da. Und gleichzeitig war er damals sehr jung und er hat den kleinen Prinzen gespielt. Und den kleinen Prinzen, den spielt er immer noch, allerdings in allen Rollen, die es gibt. Und jetzt haben wir gesagt, es wäre nett, wenn wir da mal mit der Schule schauen könnten, ob wir da nicht Vorstellungen organisieren können. Und das haben wir geschafft. Es wird im Jänner 2 Vorführungen geben. Und damit die Kinder ein bisschen eine Ahnung haben, es wissen, vielleicht 3, 4 wissen ungefähr, um was es geht, habe ich ein altes von mir herausgekramt, eine deutsche Ausgabe, die und lese einer immer wieder was vor. Und gestern sagt dann ein Vater von einem Mädel, ich glaube, das haben wir auf Wienerisch. Und daraufhin kommt sie heute mit dem Buch und hat vorhin eine geschrieben für uns, sie schenkt uns das. Und das ist Der kleine Prinz.
Erschienen im Kral Verlag, weil ich es da jetzt gerade daneben hergenommen habe, von Matthias Georg Jodl übertragen ins Wienerische.
Und heute sage ich dann zu ihr, du pass auf, das war eigentlich eine super Tagebuchgeschichte, dass du das Buch gebracht hast. Und so, ja, okay, mach mal. Und sage ich, erzählst halt kurz einfach, dass du das zu Hause gehabt hast und dass wir es jetzt haben und wie das klingt. Ja, okay. Und dann setzt sie hin und versucht das vorzulesen, ein Wiener Kind eben. Und dann höre ich, dass es einfach oberösterreichischer Dialekt ist, den sie spricht. Sie kann überhaupt nicht wienerisch. Und das kommt, ich meine, die Eltern, also zum Teil kommen auch aus Oberösterreich und die, ist eh ganz klar, aber es ist wieder mal so eine Situation, wo ich einfach nur herzlich lachen kann, wo ich mir denke, ja, so irrst die dann und sie sagt, dann, boah, das war schwierig. Und sie sagt, im Originaltext steht es irgendwie, er hat ein Buch gelesen über den Urwald und da steht das Birchel drin. Ne? Und sie sagt das so richtig Birchel, also so unwienerisch, wie es nur sein kann. So ist das Leben. Also das darzustellen, das wird nie fad.
Das ist die Freude, die man ja in der Familie oft erlebt mit den Kindern oder bei Freunden oder bei Bekannten in der Situation. Und da ja da wie eine große Familie lebt in der Klasse eigentlich, ja, kommen natürlich solche Sachen vor. Ja. Und die erfreuen dann dich.
Die erfreuen
und
schon,
ja. Machen es möglich, dass nach 30 Jahren noch immer Freude an dem Job da hast, ne, und nicht alles hinhaust.
Nur weil ich genauso überrascht werde. Ich meine, ja, ich hätte nie damit gerechnet, dass sie das nicht auf einem leiwanden Wiener Dialekt auslesen
kann. Hast dich du beschäftigt einmal, wie du lernst eigentlich?
Ich habe viel drüber nachgedacht, ja. Und
spielt das eine Rolle bei dem, was du machst in der Klasse?
Nein, also es spielt eine Rolle, aber die Art, wie ich lerne, ist nicht unbedingt die Art, wie du lernen würdest. Also war für mich die Erkenntnis, es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie man lernen kann. Und das heißt, der Schlüssel ist, es möglichst vielfältig anzubieten. Je mehr du an Möglichkeiten zur Verfügung stellst, desto eher ist die Chance, dass irgendjemand was drin findet. Und das können zwei Kinder sein, die zwei gegensätzliche Dinge finden, wenn ich es anbieten kann. Ja. Und da ist ja gerade wieder die Mehrstufenklasse ganz ideal, weil da so viel vorhanden ist an Möglichkeiten.
Ja, aber weil du sagst, dass du mehr als anbieten kannst, du bist aber immer der Christian Schräger.
Ja. Und ich kann sagen, probiere mal das. Oder probiere mal das, wie tust du damit?
Mit das meinst du jetzt dann eine Methode?
Eine bestimmte Methode. Ich zum Beispiel hab mir Sachen immer dann gemerkt, wenn ich es geschrieben habe. Ich war unendlich neidig auf alle, die gesagt haben, wieso geschrieben. Ich brauche mir das nur anhorchen. Und damals war es möglich, zum Beispiel, dass du auf eine Kassette einen Lerntext gesprochen hast, dann hast du dann angehört und die haben das kennen. Ja. Wow, was hätte ich darum gegeben? Ich habe seitenweise geschrieben. Ja. So ist es halt. Aber es gibt welche, die das so können.
Das heißt, es ist aus deiner Sicht oder deiner Erfahrung wichtig, dass man Methodenvielfalt da
absolut
mit sich trägt.
Natürlich. Auch wenn es mir nichts bringt. Aber dann muss ich sagen, ja, es kann aber sein, dass es bei dir was bringt. Ja. Probier es einfach aus. Also dieses Ermutigen ständig, was zu probieren und selber aber darüber zu reflektieren, nicht von mir gesagt zu kriegen, das hast du jetzt gut gemacht, sondern merkst du, ist das was für dich oder nicht? Das ist der entscheidende Punkt.
Wo holst du die Methoden?
Wo hole ich die? Naja, ich meine, ganz viel von ganz normalen menschlichen Dingen habe ich von Freinet. Aus seiner Literatur, aus seinen Fragestellungen, aus diesen Texten des Mathieu, aus der ganzen Zeit in der Freinet-Gruppe, wo einfach ganz viel hinterfragt worden ist und für mich auch wichtig ist zu hinterfragen. Da ist ganz viel her. Und ansonsten wirklich einfach aus dem Leben. Ich schaue mir die Kinder an, ich schaue sie mir jetzt schon ganz viele Jahre an und versuche irgendwie zu verstehen, was da bei manchen vor sich geht. Und es gibt viele, die verstehe ich einfach nicht. Und da kann ich nur versuchen, mich irgendwie heranzutasten oder zu sagen, ja, es gibt welche, da kann ich gar nichts tun. Ne?
Das ist ein Erfahrungsschatz, den du da anlegst über die Jahre. Ne? Ja. Und wie wichtig war dir der Austausch da mit Kolleginnen, eben, weil du jetzt gerade gesagt hast, Freinet-Beschäftigung und Freinet-Gruppe am Anfang.
Na, das war schon sehr, sehr wichtig.
Ist das eine Form Methoden zu lernen?
Es ist eine Form, mal Dinge überhaupt kennenzulernen und Herangehensweisen, die ganz unterschiedlich sein können. Und es ist sicherlich auch die Sache mit den Methoden, also wenn der eine jetzt zum Beispiel gern, weiß ich nicht, Puppen spielt oder Theater macht oder wieder, weiß ich nicht, irgendeine andere Tätigkeit hat, die bei ihm so gut funktioniert, dann ist immer wieder der Punkt, wichtig ist, dass du als Lehrer auch eine Rolle spielen darfst. Und die Kinder merken dann deine Begeisterung dafür, weil mir Theater spielen jetzt als persönliches Christian Schreger nicht besonders viel bedeutet, dann heißt es ja nicht, dass das schlecht war. Man muss weg von diesem.
Ja, du schaust dir einen kleinen Prinz auch gerne an, nicht?
Jetzt. Ich bin sehr gespannt, weil ich gespannt bin, was wenn der Jakob
spielt. Hast du noch lange nicht, dass du selber Theater spielst.
Ich bin kein großer Theatergänger.
Also aber Musiker wiederum.
Ja, und ich finde, alles gleicht sich.
Alles gleicht sich?
Nein, in der Musik ist es ja ganz ähnlich. Ich kann nicht einfach brachial, natürlich kann ich es machen, brachial Punk durchfahren und das war's. Ja. Beim Punk hast du auch ein Einverständnis, dass du miteinander brachial durchfährst. Aber dann geht es halt um dieses Einverständnis. Aber wenn es um andere Dinge geht in der Musik, musst du vor allen Dingen ganz viel horchen und dann brauchst du sehr viel Disziplin. Weil es ist einfach ganz viel Übung dabei, da hilft nichts. Und wenn man sagt, üben ist feig, ja, stimmt schon, mag schon feig sein. Also es geht ja nicht um eine Mutprobe, sage ich dann immer.
Ich würde nicht sagen, üben ist feig, üben ist fad.
Üben ist fad, ja.
Ja,
und da und muss man... Beinhart, da muss man einfach dranbleiben, das ist halt so.
Wie gehst du dann damit um mit den Kindern, wo du warst, üben ist wichtig und...
Ich schaue, dass es auch
verständlich ist.
Es ist mir sehr bewusst, dass manches einfach fad ist dran. Ich sage einer oft, es tut mir leid, aber es wird dir nicht helfen. Was ich probiere, ist einzelne Dinge, also genau das Gegenteil von den Schulbüchern zu machen, die möglichst viel auf eine Seite stopfen. Und dann sitzen die Kinder vor so einer Wüste an Illustrationen und Buchstaben und sind eigentlich sehr verzweifelt. Ich versuche das sehr sparsam zu halten, auf eine Fragestellung zu beschränken und dann sehr abwechselnd immer wieder andere Dinge. Also wenn ich jetzt an Mathematik denke, dann mache ich nicht einfach, jetzt tun wir zweistellig dividieren und das machen wir dann 5 Wochen lang, dann ist es wirklich nur mehr Fahrt, sondern du musst das immer wieder anders machen, immer wieder andere Dinge da reinbringen und dann wieder zurück und wieder schauen, was ist, Kind ist noch, geht es noch, hat es das vergessen, auf einmal geht es Minusrechnen nicht und was weiß ich. Also da möglichst vielfältig anzubieten.
Abwechslung. Also ja. Methoden ja. Abwechseln, aber ja. Inhaltlich abwechseln.
Richtig.
Weil die Aufmerksamkeitsdauer der Kinder oder Konzentration der Kinder ist ja in ist dem relativ. Alter... Weiß nicht, Viertelstunde, 20
Minuten, eine halbe Stunde geht. Ja, aber bei den ganz kleinen 20
ist 10 20, Minuten vielleicht ja, auch. Und das muss man aber selber auch aushalten, dass man sozusagen sagt, okay, ich mache jetzt da Schluss, ohne dass ich, oder ja. Ich wechsle einfach.
Das ist ein lustiges Spiel. Ich meine, das ist genauso jetzt mit den Vorlesungen, wie ich da vorlese. Natürlich könnte ich das ganze Buch auf einmal in 2 Stunden oder was vorlesen, aber du musst immer wieder den Punkt finden, wo du, zack, jetzt höre ich auf. Und alle warten das nur so, merkt sich, wo wir sind.
Mann, hast du den
kleinen Cliffhanger machen und das musst du im Unterricht genauso tun. Ja? Und wenn das gelingt, dann sind sie auch gleich wieder dabei. Also das ist, die Kinder sind ganz normale Menschen. Manchmal denke ich mir, ich darf gern meine Kollegen so beideln und sagen, hey, das sind Menschen.
Und sie merken es nicht. Es ist nicht so mechanistisch, wie man manchmal mitgeteilt kriegt, dass Nein. die Entwicklung ist.
Ich glaube, das ist... Es ist so wenig wirklich gesichert bekannt, wie es geht. Ja? Und es ist so viel Raterei damit verbunden, dass es gar keinen Sinn macht, sich da auf irgendwas festzulegen.
Nicht, ja. du magst, es hat jetzt so durchgegangen, also es gibt in deiner Klasse auch keine Schulbuchgeschichten, sondern...
Ja, meine Kollegin verwendet Schulbücher, aber ich mache das nicht.
Ja, aber das heißt, du produzierst die Unterrichtsmaterialien mit den Kindern zusammen eigentlich selber, oder sie entstehen im Rahmen von Projekten als Dokumentation, als kreativer
Prozess. Und ich verwende sie dann auch immer wieder. Das bringt mich manchmal in Not, weil dann verschiedene Layouts aufeinandertreffen und ich mich dann frage, soll ich es jetzt neu machen oder lasse ich so, wie es ist? Und dann ist es halt ein Durcheinander. Aber ja.
Da ist dann wieder der grafische und ästhetische Anspruch. Das eigene Interesse an Klarheit oder so irgendwie. Aber das ist schon ein Faktum, das du sozusagen bewusst an reflektiert für die gefunden hast, wo du sagst, es geht nicht mit Schulbüchern, es geht mit Materialien, die man sich selber herstellt, die Kinder herstellen.
Ich stelle das ich würde jetzt nicht sagen, ich stelle es mit den Kindern her, ich stelle sehr viel für die Kinder her und schaue immer, wie reagieren sie. Es kommen manchmal dann Sachen, wo Kinder selber mir Arbeitsblätter, ich hab so eine Reihe von Arbeitsblättern mit Textaufgaben für die vierte Klasse, die Kinder irgendwann im Laufe der Zeit geschrieben haben, weil sie gesagt haben, das kann ich auch. Und ansonsten stelle ich Dinge für sie her, die aus dem ganzen Dialog mit ihnen stammen. Und dann ist das Schwierige, das so zu vereinfachen, dass es mit sehr wenig Worten auskommt, aber klar ist.
Aber du hast ja vorher bei den digitalen Tagebüchern oder die kleinen Bücher, die du da machst, das ist ja Arbeitsmaterial, das da in der Klasse steht. Und das ist schon mit den Kindern entstanden.
Ja, das ist jetzt und die Frage, wenn du
so
sagst.
So gibt es ja da, wenn ich mich umschaue in der Klasse, noch eine Reihe von anderen Dingen, die aus Projekten entstanden sind. Du hast ja viele Sachen im Online verfügbar gemacht.
Also wenn du die kleinen Bücher und die Tagebücher als Unterrichtsmaterial verwendest, was sie natürlich im weitesten Sinne in Wahrheit sind, dann kann ich da eh nur zustimmen. Die interessante Sache in den letzten Jahren war, dass mich einfach interessiert hat, ob zum Beispiel Video was bewirkt. Ob das im Gegenzug, also oder im Gegensatz zum statischen Papier, so ähnlich wie das Gehen im Wald, irgendwas auslöst, wenn sie sich selber in einem Kontext sehen können, der im Grund Lehrstoff ist. Also wir haben vor ein paar Jahren jetzt Handwerk als Thema gehabt und haben versucht, verschiedene Werkstätten zu besuchen auch und haben das ganze Jahr durch gemacht. Und natürlich haben wir dort gefilmt und das heißt, du hast dann einen Schuster, der erklärt dir das ganz genau. Du filmst das halt mit, die Kinder sind dabei. Es entstehen Fotos, wo es halt drauf, dass das ordentlich zu sehen ist, wovon der überhaupt redet. Und die Kinder schauen sich das auch sehr gerne an. Es ist natürlich ein Medium für die Eltern noch so gedacht, dass die auch ein bisschen mitkriegen, wovon die denn eigentlich reden, wann sie was dazu in der haben. Aber meistens erzählen sie nicht so viel, weil es einer gut geht, dann müssen sie nicht jammern. Und die Frage war immer, merken sie sich dadurch mehr? Und meine Antwort ist immer noch ungewiss oder eher nein. Ich weiß es nicht, ob sie sich mehr merken. Es wird wahrscheinlich genauso sein, dass sich manche mehr merken, weil sie vielleicht optische Typen sind.
Aber vielleicht verändert sie sich einfach so, wie sie ja viele Verhaltensweisen verändern, dass heutzutage ist ja mit der ganzen Online-Video, YouTube und sonstigen
Das ist, was ich auch so irrsinnig vorsichtig bin, weil für mich manches neu ist und das muss ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass das für mich ich habe mir erst das Filmen irgendwie beigebracht, aber für die Kinder, die sind aufgewachsen damit, so wie du sagst.
Also. Aber da hast Filmen auch ganz was anderes, ja. Weil wenn wir von einem Film reden, dann haben wir eine Filmgestaltung, die fürs Kino war, größtenteils im Kopf, mhm, und nicht eine, die man mit einem Handy macht.
Ja.
Und das ist eine ganz andere Filmsprache.
Und genau das Thema interessiert mich eben auch sehr, darum lasse ich die Kinder so viel machen. Also in den letzten Projekten hat sich jetzt gezeigt, also in den letzten Filmen, jetzt im Jahr sind über 90 Prozent des Materials nur mehr von den Kindern gefilmt. Und ich habe halt dann jedes Mal nach jedem Ausflug so 60 Gigabyte Videomaterial, das ich mal sichten muss. Und dann schaue ich, wie kann man daraus was machen. Ne? Weil okay, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sagen muss, die Kinder hinzusetzen und zu sagen, ich zeige dir, wie man das schneidet. Ja? Das ist in dem Alter nicht zielführend, wirklich nicht zielführend. Ich hatte welche, die interessieren, haben sich dafür interessiert und haben ein bisschen irgendwas herumprobiert, aber das ist...
Man braucht es ja nicht verstecken, aber man muss es ja auch nicht die Arbeit überlassen.
Nein, das ist eine Knochenarbeit.
Das ist bei einer Aufmerksamkeitsdauer, wo wir vorher geredet haben, genau, von 20 Minuten,
ist
eine Filmarbeit. Aber wenn du jetzt sagst, du hast 60 Gigabyte Material, Zeit ist es dann ungefähr, was weiß ich.
Das sind 2-3 Stunden Material,
ja, und jetzt weiß ich, dass man normalerweise in der Produktion, wenn man schnell ist, 1:7 den Faktor hat, bis das Ding fertig ist. Das heißt, du hast dann mindestens 30 Stunden Arbeitszeit, um das aufzuarbeiten in Summe.
Ja.
Würde mich jetzt dazu führen, zu sagen, ein Großteil deiner Arbeit, die du schon auch machst, ist, die Sachen dokumentarisch oder aufzubereiten, die da entstehen.
Schon auch,
ja. Das ist Teil des der Lehrerarbeit. Und da muss sich dann jeder selber finden, welche Form,
ja,
mit welcher Art, mit welcher medialen Art gehe ich um, was mache ich. Oder ist es?
Ja, wenn ich es nicht machen würden wollte, dann wäre es nicht zu realisieren. Für mich ist es insofern auch, wenn ich manchmal denke, ich mag nicht, es ist ein hochspannender Prozess, weil es für mich selber ein Reflektieren ist, weil in der Situation, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Ausflug bin, bin ich in der Rolle des Verantwortlichen, des, weiß ich nicht, auf die Uhr schauers, des, wann müssen wir wohin, alles Mögliche. Aber ich bin sicher nicht der, der ununterbrochen hören kann, was da eigentlich vor sich geht. Und so erfahre ich oft erst aufgrund dieses Materials dann, was die Kinder fasziniert oder interessiert hat, dass mir wieder ein total wichtiger Hinweis ist, weil ich darauf reagieren kann dann als Lehrer und in eine Richtung gehen kann oder ihnen was ein Gespräch darüber führen kann oder ihnen Sachen aussuchen kann in dem Bereich, in dem ich da geortet habe, das was Interesse vorhanden ist.
Das heißt, das ist eigentlich eine Form von Unterrichtsbeobachtung und Analyse, die da von deiner Seite herkommt,
ja,
und wo du wahrscheinlich auch für dich Kriterien ein bisschen im Kopf aufstößt, auf was du schaust zum Beispiel,
ja,
wo du deine Aufmerksamkeit fokussierst. Ist das eine Vermutung?
Ja, das stimmt schon. Ja. Und ich horch besonders viel zu. Also es unterscheidet sich, es geht immer einer mit dem Ton herum. Und es sind auch manche, die lernen auch, wie sie mit diesen Geräten arbeiten. Und das ist natürlich dann auch was Spannendes. Und was da an Dialogen abläuft, ist sensationell oft. Und ich lerne dabei sehr viel. Und wir schauen uns das Ganze dann auch immer gemeinsam an. Wenn wieder so ein Film fertig ist. Und dann stelle ich auch meine Fragen, sage, ich habe nicht verstanden, was wolltet ihr da machen? Und dann kommt meistens ganz normal die Antwort, das und das wollten wir eigentlich machen und das haben wir aber nicht geschafft. Oder eine Situation, wir haben ausgemacht gehabt im Wald, ihr bleibt in Sichtweise, auf einmal ist die halbe Klasse weg. Ja. Jetzt bin ich gegangen und habe gehorcht, woher ist denn, und dann sehe ich es irgendwo unten an einem Bach herumtun. Ja. Jetzt habe ich ordentlich hineingedonnert und gesagt, deppert, was tut es da, wir haben ausgemacht, ihr dürft es da nicht und aufhören mit euch und so. Und im Film hat sich dann herausgestellt, sie haben sich Hütten gebaut oder versuchten das, und dort unten sind besonders viele Äste gelegen, die eingefallen, also an der Böschung gelegen sind. Und weil natürlich so ein Ding für einen zu schwer ist, haben sie sich überlegt, wir müssen das miteinander schaffen, und haben dann ganz konsequent eigentlich was sehr Schönes gemacht, sich gegenseitig unterstützt. Und dann erscheine ich und tobe da hinein. Ich habe die Situation nicht verstanden gehabt. Und der andere Punkt war, ich habe einer klar machen können, passt auf, die Spielregeln waren schon vorgegeben. Und wenn ihr da unten entdeckt, dass da ganz viel liegt, dann kommt es gefälligst zu mir oder zu sonst wem und sagt, wir holen da was.
Okay.
Damit ist die ganze Sache besprochen. Und damit kann man umgehen.
Aber das heißt aber auch, dass du für die ziemliche Klarheit hast, was du eigentlich willst, was du machst, wie das
zu sein. Was ich verantworten kann.
Ja, ne? Ja, aber du hast Klarheit für die gefunden.
Oh ja, doch. Ja.
Und dann kannst du es auch vertreten.
Richtig.
Und ja, kannst es weitergeben. Und kannst es auch diskutieren. Weil jetzt wird genau, das eine oder andere vielleicht auch in Frage gestellt und dann.
Das bricht mir keinen Zacken aus irgendeiner Krone, die ich eh nicht trage.
Okay, wir haben die Neugierde gehabt, die man aufgreifen muss und nicht abwürgen darf. Wir haben gehabt die Ritualisierung von Sachen, die in der Praxis rennen. Okay. Das Aufgreifen von dem, was im Alltag, im Leben passiert
ja.
Gibt es noch was? Ist mir jetzt was entfallen? Wo du meinst, also die Methodenvielfalt muss man haben und die Aufmerksamkeit.
Es ist fast das Gleiche, du musst einfach sehr offen sein.
Ja, aber das versuche ich ja irgendwie zu konkretisieren.
Und diese Offenheit, du musst jeden Tag selbst überraschbar sein, sonst geht das nicht.
Und selber neugierig bleiben.
Wenn du selber nicht mehr neugierig bist, dann kann man keine lebendige Arbeit machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also für mich gibt es nichts Trostloseres als dieses Bild der Schulbuchumblätterer, die da Jahr für Jahr
machen. Ich bin ja nicht hergekommen, also um die Trostlosigkeit kennenzulernen, sondern herkommen, um rauszufinden, was sozusagen deine Lebendigkeit hier ausmacht und die Freude erhält.
Weil ich habe es zuerst auch kurz erwähnt, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Es muss auch für dich in dieser Arbeit was dabei sein, was für dich spannend ist. Ich habe über Tätigkeiten, die ich dann im Rahmen von Unterricht oder Projekten ausgeführt habe, wahnsinnig viel gelernt. Ich hätte mich nie mit Filmen, Schneiden, Tonmischen und so weiter beschäftigt. Ich hätte mich vor 20 Jahren irgendwann angefangen, mich mit Layouten und mit Computern und wie kann ich das drucken und wie muss ich die 300 dpi berücksichtigen und die 600 und die Zwickfarben und so weiter.
Was heißt das überhaupt?
Ganzen Sachen. Also die Druckvorstufen für professionellen Druck und all das. Ich hätte mich bei weitem nicht so viel damit auseinandergesetzt. Das heißt, es muss für mich was dabei abfallen, was mich auch fasziniert oder interessiert. Das ist natürlich eine gefährliche Sache dann, weil du dann dazu tendierst, weit über das vernünftige Maß Arbeit hineinzustecken, weil es dir ja einen Spaß macht. Und da bin ich sehr schlecht in dem Kontrollieren dieser
Das heißt aber auch, dass du schlicht und einfach ein Hobby nach dem anderen aufgreifst, weil das machen ja viele Leute, dass sie irgendwie Hobbys nachgehen, wo sie extrem viel Zeit investieren in was, was sie eben ihnen eben Freude macht. Und wenn das halt ausgelaufen ist, dann kommt das Nächste daher oder man ist dann einfach bewegungslos und verstarrt oder versteinert in seinem Handeln.
Das also mich hat von Anfang an in der ganzen Situation fasziniert die Möglichkeiten, die das Internet und die Computer geboten haben. Das war in den Ende der 80er Jahre, war mir klar, da kommt was sehr viel mehr kann im Endeffekt als die Schreibmaschinen mit dem Farbbandel. Und das hat mich dann natürlich auch gleich gereizt, irgendwie zu nutzen. Und zwar nicht erst 100 Jahre warten, bis die österreichische Schule so weit ist, dass sie sagt, jetzt können wir es den Kindern zeigen, sondern gleich.
Fahrradfahren lernt man auch nicht, indem so man viele Jahre alle Teile des Fahrrads erklärt. Und wir hatten
dann die lustigen Situationen, dass am Vormittag die Proteste kamen von, das geht nicht, sie können da keine privaten Rechner in der Klasse stehen haben, weil das kostet die Schule Strom, das hat entfernt zu werden. Und am Nachmittag sind Leute vom Unterrichtsministerium oder vom Stadtschulrat da gestanden und gesagt, wir wollen uns jetzt einmal, wie das mit den Computern im Unterricht, wir wollen uns das jetzt anschauen, wie das in der Praxis funktionieren kann und können Sie uns da Ratschläge geben und so. Also es waren immer diese zwei Licht und Schatten, die beiden Seiten einer Medaille. Ja.
Aber die dann halt auch lebenslang lernen, aber mit anderen Mitteln.
Vermutlich. Und sehr viel Neuerfindung des Rades ist dabei.
Ich kann nur empfehlen, nachzulesen und nachzuschauen, was beim Christian Schreger in der M2 in der Ortnergasse so passiert und läuft. Man kann sich im digitalen Tagebuch im Internet wissend machen und ja,
man kann sich einiges im nachlesen. Verlieren und man kann den letzten Projekten, also die Projekte der letzten 8 Jahre sind wirklich gut dokumentiert und auch mit zum Teil sind die Handouts in weiten Teilen auch als Download verfügbar, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will, aber ich fürchte, das ist halt etwas, was man immer neu machen muss, aber ja, man kann sich was anschauen.
Und dann kommt es vielleicht wieder.
Dann kommt es vielleicht wieder und ja.
Ich sage einmal vielen Dank. Wir könnten ja wahrscheinlich noch Stunden weiterreden. Locker. Aber es geht ja da jetzt nicht darum, das auszureizen. Ja. Aber wir werden vielleicht wieder Gelegenheit finden und uns einen anderen Aspekt vor Augen halten.
Gern,
ne? Was dann, jetzt haben wir geredet hauptsächlich, was ist förderlich für so eine Arbeit. Ja. Vielleicht reden wir das nächste Mal, was ist hinderlich. Aber damit will ich eigentlich nicht jetzt anfangen.
Ja, das ist gut so.
Vielen Dank. PH On Wien.